Ja, so ist das mit dem Christsein. Seht ihr das auch genauso wie die Dame hier vorne? Ich fürchte, viele Christen sehen das so. Die sind dafür, dass es viele Christen auf dieser Welt gibt, verschiedene Formen des Betens, des christlichen Lebensstils, aber das, was sie und wie sie das machen, ist nur das einzig Richtige. Ich denke, da haben wir als Christen alle miteinander zu lernen. Denn wir können voneinander lernen. Und alle zusammen können wir aus der Bibel lernen. Wie können wir beten? Wie können wir das lernen? Genau. Kann man überhaupt beten lernen? Das ist ein bisschen rhetorisch, eigentlich die Frage. Aber um euch nicht auf die Folter zu spannen, sage ich gleich vorneweg, ja, man kann es lernen. Man kann beten lernen. Und dazu werden wir eingeladen, deshalb auch die Predigt heute, beten lernen. Und dazu habe ich einen Text aus dem Lukas-Evangelium mitgebracht, aus dem Kapitel 11. Eigentlich gehören die ersten 11 Verse zusammen. Ich lese aber eine kleine Auswahl daraus nach der Übersetzung Neues Leben. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat: Herr, lehre uns beten, so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Jesus antwortete: Wenn ihr betet, dann sprecht: Vater, dein Name werde geehrt. Dein Reich komme bald. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen. Und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Deshalb sage ich euch: Bittet und ihr werdet erhalten. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und die Tür wird euch geöffnet werden. Denn wer bittet, wird erhalten. Wer sucht, wird finden. Und die Tür wird jedem geöffnet, der anklopft. Ich bete. Himmlischer Vater, wir danken dir für dieses Wort. Wir danken dir grundsätzlich für dein Wort. Und auch dafür, dass du dieses Wort auch heute Morgen für uns lebendig machen möchtest, durch deinen Heiligen Geist. Dass du diese Aktualität deines Wortes herstellen möchtest für den Einzelnen, aber auch für uns alle hier in diesem Raum, auch als Gemeinde. Wir danken dir im Voraus dafür, dass du es tust, im Namen Jesu. Amen. Schwerpunktmäßig möchte ich mich heute auf die eine Aussage aus dem gerade gehörten Bibeltext möchte ich mich darauf konzentrieren, nämlich auf die Bitte eines der Jünger, und in anderen Evangelien sind das sogar mehrere, die zu Jesus sagen: Herr, lehre uns beten. Das Wichtigste in unserem Leben lernt man eigentlich von selbst. Sprechen lernen. Laufen lernen. Lachen. Das lernt man eigentlich von selbst, wenn man in eine einigermaßen intakten Familie auf dieser Welt kommt. Das macht uns doch keine Mühe. Da freuen sich die Eltern und die Großeltern und schlagen Purzelbäume, wenn ein A und B und Mama und Papa gesagt wird. Und Oma, das ist schon ganz toll. Es wäre ganz schlimm, wenn man eine besondere Schule dafür bräuchte. Auch beim Beten ist das so. Wir können auf eine gewissermaßen natürliche Weise als Christen lernen zu beten. Wenn wir unter den Christen das mitbekommen, das ist in uns hineingelegt. Und trotzdem brauchen wir alle eine Schule des Betens. Und wer die Bibel liest, der lernt schon alleine dadurch beten. Außerdem lernen wir beten beim Beten. Und noch besser, wenn wir das mit anderen Christen tun. Herr, lehre uns beten. Das war eine Frage einer der Menschen aus dem Mitarbeiterstab Jesu. Auch sie hatten es nicht so einfach. Deshalb die Bitte. Heute werden wir uns mit 5 Gebetslehren befassen. Nämlich, wir lernen beten von Jesus. Eine weitere Gebetslehre sind Vorbilder. Dann sind es die Verheißungen, die wir in der Bibel finden, die Not oder und der Heilige Geist. Der Reihe nach. Jesus lehrt uns zu beten. In diesem gerade gehörten Abschnitt lehrt er uns zu beten zum himmlischen Vater, zu seinem Vater. Jesus als Gebetslehrer. Die Jünger haben bei Jesus gesehen, wie oft er gebetet hat. Immer wieder hat er angehalten, wenn sie unterwegs waren, hat Stille gesucht, einen einsamen Ort und betete. Dann folgt auf die Frage der Jünger oder bitte lehre uns beten, das Mustergebet, Vater unser. Ein Mustergebet. Was heißt das? Jesus gibt uns ein paar Grundlagen für unser Beten. Dass wir zuallererst uns Gott zuwenden, dass wir vor Gott treten und uns einfach vor Augen führen, wer Gott überhaupt ist. Dass wir das Ganze in einem Verhältnis sehen. Wir sind diejenigen, die zu einem Allmächtigen kommen und wir sind begrenzt. Wir können vieles nicht oder sogar wenn wir meinen, dass wir es können, kann das oft schiefgehen. Vater. Und das ist das Revolutionäre. Wir treten nicht nur vor Gott, den Allmächtigen, sondern wir nennen ihn oder sollen ihn Vater nennen. Vater, Abba, Vati, Papa, Vater im Himmel. Du bist mein Vater, ich bin dein Kind. Wir treten beim Beten in dieses Verhältnis. Kind und Vater. Ein inniges Verhältnis. Jesus lehrt uns eben zum Vater zu beten. Unser Vater im Himmel, dein Name wäre geheiligt. Du sollst groß herauskommen. Zuerst gilt also den Vater zu entdecken als Vater und ihn als allmächtigen Gott anzubeten. Und dann, dass sein Wille sich erfüllt in allem, auch in meinem Leben. Das gilt für mich auch, nicht nur für die anderen. Und die Absicht ist, dass wir zuerst dem himmlischen Vater anbeten und Jesus möchte, dass wenn wir so vor Gott treten, dass wir uns unsere Abhängigkeit von Gott bewusst werden. Denn nach dieser Anbetung Gottes kommen erst Fürbitten. Und es werden Bereiche aufgezählt, in denen wir auf Gott angewiesen sind. Wir begeben uns bewusst in die Abhängigkeit von Gott. Und das können wir in jedem Gebet praktizieren. Das sollen wir uns zumindest vor Augen führen. Gott ist Gott, mein Vater. Ich bin Mensch, von ihm abhängig. Aber ich bin sein Kind. Er liebt mich. Wenn wir uns anleihen von Jesus, von seinem Beten machen, dann lernen wir schon beten. Jesus als Gebetslehrer. Und wenn wir in den Evangelien lesen, entdecken wir, wie genau er gebetet hat. Und entdecken wir, dass er das oft getan hat. Und dass er das brauchte. Dass er sich danach sehnte. Und dass es ihm um keine Tages- und Nachtzeit schade war, es zu tun. Auch Vorbilder lehren uns beten. In der Bibel werden viele Menschen erwähnt, die beten. In verschiedenen Formen, in verschiedenen Situationen. Manche dieser Gebete sind uns sogar überliefert. Die bekanntesten sind die Psalmen, Aber wir haben ansonsten auch Hymnen und Lieder im Alten wie auch im Neuen Testament. Denken wir alleine an Magnificat, den Lobgesang von Maria, oder Benediktus, den Lobgesang von Zacharias, dem Vater von Johannes, dem Täufer. Wir haben konkrete Vorbilder in der Bibel, konkrete Menschen, die gebetet haben. Ein Beispiel, Daniel. Das kann man im Buch Daniel nachlesen. Dort hat man verboten, in Babylon den, prominenten Söhnen der jüdischen Bevölkerung, man hat ihnen verboten zu beten zu ihrem Gott. Und was hat der Daniel gesagt? Er ging in sein Zimmer, fiel dreimal am Tag auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott, wie er es auch vorher schon zu tun pflegte. Daniel war gewohnt, dreimal täglich zu beten. Da könnten wir uns auch daran orientieren. Stell dir das mal vor, morgen betest du. Morgen, jeden Morgen etwas Zeit für Gott. Vielleicht trinkt man eine Tasse Kaffee weniger, um Zeit zum Beten zu haben. Oder man duscht halt nur kalt. Das ist für die Harten unter uns. Wäre aber auch eine Möglichkeit. Und dafür aber betest du den himmlischen Vater an. Und erinnerst du dich daran, heute geht es in erster Linie um ihn. Und bevor wir in eine Art von Hektik hineinschlettern, uns vor Augen führen überhaupt, wer wir sind, wo wir sind und worauf es ankommt. Es geht um ihn. Er lebt in mir. Ich bin Gottes Kind. Er will mit mir diesen Tag bestreiten. Von ihm erwarte ich die Kraft, nicht von mir selbst. Augustinus hat einmal so gebetet: Herr, gib mir die Kraft, alles zu tun, was du von mir verlangst. Dann verlange von mir, was du willst. Herr, gib mir die Kraft, alles zu tun, was du von mir verlangst. Dann verlange von mir, was du willst. Großartig. Morgens. Und was machen wir so tagsüber? Da sind wir alle irgendwo unterwegs. Und der eine macht dies, der andere anderes. Und ich sage es mal so, weil das meine Erfahrung ist, wir brauchen so Gebetswecker. Irgendwelche Zeichen, die uns daran erinnern, dass man betet. Stoßgebet, kurzes Gebet, ob das Mittagspause ist oder gerade wenn man sich so streckt am Schreibtisch, da kann man auch paar Minuten Zeit nehmen, um zu beten. Man muss sich das einfach angewöhnen. Es wird zu uns gehören. Es gibt gute und es gibt schlechte Gewohnheiten. Eine gute Gewohnheit ist, zu beten. Gebetswecke einstellen. Bestimmte Punkte, Orientierungspunkte am Tag. Lehre Gott, also bete so: Gott, lehre mich, Pausen zu machen, um mich daran zu erinnern, dass du mein Vater bist. Und am Abend eine kurze Auswertung des Tages, kurz Revue passieren lassen und sagen: Vater, ich danke dir für diesen Tag. Ich gebe dir ab, was mich belastet, was unfertig geworden ist. Und ich nehme alle deine Zusagen an und begebe mich in die Nachtruhe, in der Gewissheit, dass du mit mir bist, dass ich in dir schlafe. Meine Lieben, wir brauchen Vorbilder. Und die können wir in der Bibel finden. Daniel ist eins solcher Vorbilder. Und außer den biblischen Vorbilder gibt es auch menschliche Vorbilder. Haben wir schon gehört. Es gibt andere Christen, von denen wir lernen können zu beten. Und es gibt welche, die großartig beten. Und wenn wir uns in so eine Atmosphäre begeben, so wie Wasser, dann springen wir da rein. Und wir tauchen, schnorchen sozusagen und lernen beten. Das ist unser Fluid, das ist das, worin wir uns bewegen auf einmal. Auch so kann man beten lernen. Es gibt Menschen, die mir in meinem Leben beigebracht haben zu beten, die für mich Vorbilder geworden sind und auch bleiben. Es gibt viele Vorbilder in meinem Leben, biblische, aber auch Christen, von denen ich gelernt habe zu beten. Und ich will das gar nicht missen. Zum Schluss zwei Fragen. Wer hat dich als Beter beeinflusst und ist dein Vorbild? Und wer hat von dir beten gelernt? Ihr könnt euch da Gedanken machen, ich komme gleich wieder. Vorbilder lehren uns beten. Auch du. Und du kannst, oder vielleicht bist du schon ein Vorbild für jemand anders. Verheißungen. Verheißungen helfen uns zu beten. Verheißungen sind Gottes Zusagen, die wir in der Bibel finden. Und ich wünschte uns, dass wir die Zusagen Gottes, dass wir seine Verheißungen in unserer Bibel fett unterstreichen. Dass wir es markieren in der Bibel mit verschiedenen Farben. Denn das hilft uns, wenn wir so in eine Situation kommen, wo wir nicht wissen eigentlich, wofür wir Gott danken sollen, die Bibel aufschlagen. Guckst du hier, grün, eine Verheißung. Hab keine Angst. Fürchte dich nicht. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist meins. Ich habe dich je und je aus lauter Liebe zu mir gezogen. Ist das nicht herrlich? In der Bibel lesen, Verheißungen markieren, unterstreichen. Das wirst du brauchen. Und da sagst du, da steht es, Herr. Deine Verheißungen sind da. Ich will mich dran halten. Hunderte von solchen Verheißungen stehen in der Bibel und warten darauf, dass wir sie uns abholen, dass wir sie abrufen. Hunderte von Segensmöglichkeiten wollen von uns in Anspruch genommen werden. Und wenn wir sie nicht kennen oder nicht wollen, nutzen sie uns auch nichts. Deshalb ist beim Beten das Bibellesen ganz wichtig. Denn Gott hat uns in seinem Wort viele Versprechungen geschenkt, viele Zusagen, viele Verheißungen. Und das sind viele Beispiele. Psalm 23 alleine, das sind mehrere Verheißungen. Lerne ein paar Psalmen auswendig. Da wirst du sehen, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Mir wird es am nichts fehlen. Und selbst wenn ich im dunkelsten Tal, und das ist heute vielleicht, oder da irgendwann in der Schule, an der Uni, in der Firma, dein dunkelster Tag, selbst wenn ich im dunkelsten Tal wanderte, fürchte ich nicht. Und da steht es auch, warum. Oder wir lesen die Seligpreisungen im Neuen Testament. Selig sind die, die Frieden stiften. Oder in meinem Hause sind viele Wohnungen. Vielleicht, wenn einen die Zweifel plagen, was wird aus mir, wenn ich sterbe? Da ist schon eine Wohnung. Jesus ist schon vorausgegangen. Ich bin, um euch Wohnungen vorzubereiten. Oder so ein Spruch aus dem Jesaja-Buch, die auf den Herrn trauen oder harren, kriegen neue Kraft. Gerade wenn es uns schlecht geht und wir uns schwach fühlen. Oder Jesus sagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich werde euch erquicken. Viele, viele Verheißungen und Zusagen Gottes stehen in der Bibel und warten auf uns. Und es ist ein großartiger Schatz. Und diese Schatztruhe können wir mit uns herumtragen. Oder in unserem Herzen, in unserem Gedächtnis. Und darauf können wir zurückgreifen. Die Verheißungen helfen uns zu beten. Nun, Not lehrt zu beten. Das erwähne ich nicht so gerne, aber es ist so. Ihr wisst, oder die Älteren von uns, dass nach dem Krieg die Kirchen voll waren. Menschen kamen zum Glauben, haben sich bekehrt. Und die Kirchen mussten da nacheinander Gottesdienste wie am Fließband abhalten, weil so viele Menschen in die Kirchen kamen. Warum? Aus der Not heraus. Sie hatten nichts, sie fühlten sich schuldig, sie hatten keine Perspektive, waren alleine. Viele Gründe. Herr, lehre mich beten. Not kann auch Beten lehren. Kannst du Nöte, zum Beispiel geistliche Nöte? Wir können auch in geistliche Nöte kommen. Alles zerrinnt dir durch die Finger, unter den Händen. Und du hast das Gefühl vielleicht, dass deine Gebete nur bis zur Decke reichen. Und weil du ein kleines Zimmer hast, 1,80 Meter, aber nicht weiter. Das ist eine geistliche Not. Es fehlt uns an Vertrauen. Oder wenn dein Glaube klein geworden ist. Oder du hast Zweifel und die gehören dazu. Das ist kein Verbrechen für einen Christen, Zweifel zu haben. Das ist eine geistliche Not. Die Not lehrt zu beten. Dann zu Gott gehen, ihm das einfach sagen. Gott, ich finde es bescheiden, aber ich kann es nicht. Ich kann nicht in die Kirche gehen. Ich kann die Bibel nicht aufklappen. Ich erwarte gar nichts, weder von dir noch von der Bibel. Aber ich komme zu dir, um dir das zu sagen. Das ist eine große Not. Und es ist wichtig, dass wir damit zu Gott kommen und nicht in eine Kneipe gehen, meinetwegen, oder Spielcasino. Es gibt auch äußere Nöte. Vielleicht die würden wir zuallererst nennen. Krankheit, Misserfolg, Ehekrise, finanzielle Engpässe, Sorgen um deine Kinder, Enkelkinder, Ehemann, Ehefrau oder wen auch immer. Arbeitslosigkeit, eine ganz große äußere Not. Oder drohende Arbeitslosigkeit. Kennst du Situationen, in denen deine Angst steigt und du zu Gott schreist, Herr, das Maß ist voll, ich kann nicht mehr, Amen, Amen. Ist auch ein Gebet. Verzweifelnd. Klagewand steht immer noch da. Zu Gott zu gehen in diese äußere Not oder innere Not und das Gott zu klagen. Das ist auch ein Gebet und in diesem Sinne lehrt uns auch eine Not zu beten. Dein Gebet in der Not ist hier wichtig. Nöte tun zwar weh, aber sie können manchmal heilsam sein. Ich habe schon viele Menschen erlebt, die gerade durch eine Notsituation einen Stopp gemacht haben in ihrem Leben, eine Zäsur, und dann haben angefangen, Dinge neu zu ordnen. In dem Sinne war die Not für sie heilsam. In der Not klopft Jesus an deine Lebenstür. Wie wir das gerade gehört haben, aus der Johannes-Offenbarung. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich ruft und mein Rufen hört und öffnet, werde ich eintreten und wir werden miteinander essen. Ihr habt euch gewundert, warum ich jetzt rausgegangen bin. Ich wollte ein paar Kerzen holen. Das sind ganz kalte Kerzen hier, die hier liegen, ja? Und das ist ganz heiß. Man braucht nur die Hand lange zu halten. Und merkt man das schon, das wird schon wehtun. Wir alle als Christen stehen in der Gefahr, geistlich zu erkalten. Alle. Und da steht Jesus an der Tür und klopft an. Und sagt, du bist lau. Lass mich rein. Ich will, dass du wieder warm, dass du heiß wirst in deine Beziehung zu mir. Gott klopft durch Jesus Christus an die Tür unseres Lebens und will immer wieder reinkommen in unser Leben. Er möchte wieder das Feuer der ersten Liebe in uns entfachen. Vielleicht möchtest du das heute zeichenhaft für dich machen. Kannst du während oder nach dem Gottesdienst hier eine Kerze anzünden und sagen, Herr, so heiß möchte ich werden, dann steck dein Finger in die Flamme. Nein, das brauchst du nicht. Ich möchte so heiß werden, dass ich dich wieder so liebe, wie ich es schon einmal getan habe. Oder ich will angefangen, dich zu lieben. Das habe ich noch nie so bewusst getan. Ansonsten wird es schwierig. Jesus sagt uns, dass auch die Not ein Lehrmeister für uns werden kann, was das Beten angeht. Dort in der Not steht er vor der Tür und sagt, du, mach endlich auf. Gib mir doch endlich Raum in deinem Leben, denn ich will in deine Schwierigkeiten hineingehen. Hör auf, selber zu wursteln und fange an, mir zu vertrauen. Gott meldet sich bei uns auch in der Not. Er will heilen, er will vergeben, er möchte gesund machen. Heilen und gesund machen, in welcher Form auch immer. Ich wünsche uns, dass die Nöte für uns nicht nur den Anlass sind, um zu klagen, sondern dass wir uns fragen, Gott, was willst du mir damit zeigen? Und dass wir ihn in eine Notsituation reinlassen, in unser Herz, in unser Leben. Das letzte, Heilige Geist lehrt uns beten. Bei Propheten Zacharia lesen wir ein interessantes Wort. Über das Haus Davids und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebetes. Der Heilige Geist lehrt uns beten. Wenn wir nicht zu Potte kommen, dann will uns der Heilige Geist lehren, damit wir beten. Geist der Gnade und des Gebetes. Gott liebt eine betende Gemeinde und im Römerbrief lesen wir, denn wir wissen nicht, warum wir in rechter Weise beten sollen. Der Geist selber tritt jedoch für uns ein mit Seufzen, das wir nicht in Worte fassen können. All diese Gebetslehrer, die wir vorher genannt haben, sind alle wichtig. Aber wir kommen manchmal so an unsere Grenzen, dass wir vielleicht wissen, was wir beten wollen. Wir können es aber nicht aussprechen. Und da sagt uns Gottes Wort, darauf kommt es gar nicht an. Der Geist kann auch in uns beten. Von daher, beten mit Reden gleichzusetzen, ist nicht richtig. Es gibt verschiedene andere Formen des Betens. Dass wir einfach nur an Gott denken oder in Verbindung zu ihm treten. Oder dass der Geist Gottes in uns spricht und betet. Gottes Geist ist ein Geist des Gebetes. Wir werden im Mai eine Reihe haben von Predigten über die Gnadengaben, die Charismen. Da werden wir das Thema noch vertiefen. Ein Zeichen dafür, dass Gott uns erfüllt, ist, dass sein Geist uns zum Beten auch drängt oder in uns betet. Heiliger Geist lehrt uns beten, damit wir mit dem himmlischen Vater reden können, Kontakt aufnehmen, damit wir die Lasten, die uns beschweren, bei Gott ablegen, damit wir sie selber nicht tragen. Und der Heilige Geist lehrt uns beten, damit wir in Übereinstimmung mit Gottes Wort beten können, damit wir nicht irgendein dummes Zeug beten, was der Bibel vielleicht widerspricht, sondern es soll und muss mit der Bibel übereinstimmen. Und der Heilige Geist ist nicht nebulös oder undurchsichtig, dubios. Ich finde es erschreckend, wenn was manche Menschen dem Heiligen Geist in die Schuhe schieben, was er so alles ihnen nicht gesagt hat. Und ich kriege schon gleich Gänsehaut, werde unruhig, wenn einer anfängt, der Geist Gottes sagte zu mir oder Gott sprach zu mir und sagte mir, da bin ich sofort hellhörig, weil das ist für mich schon ein Hinweis, da musst du jetzt genau hinschauen. Was hat denn Gott einem gesagt? Der Heilige Geist ist hochsensibel und er will nicht, dass wir an seine Stelle oder an Gottes Stelle treten und behaupten, was Gott zu sagen würde. Der Heilige Geist lehrt uns, auch für andere zu beten. Also nicht nur, dass wir persönlich in eine Beziehung zu Gott treten, dass er durch uns spricht. Und zwar geschieht das so, auf der einen Seite, diese Ellipse ist Christus, ist die Not der Menschen. Fürbitte besteht daraus, dass wir die Not der Menschen sehen und sie in Verbindung mit Christus bringen. Wir bringen diese Not zu Christus. Wir bringen die Anliegen zu Gott. Und der Heilige Geist zeigt uns beides. Er zeigt uns die Not der Menschen und er zeigt uns, dass wir damit zu Christus gehen, denn er ist, wie die Bibel lehrt, der einzige Vermittler zwischen uns und Gott. Die Not dürfen wir Gott nennen und sagen, Herr, erbarme dich dieser Not. Herr, ich lege dir das vor deine Füße. Du sieh dir das an. Hilf bitte. Fürbitte ist eine der schwersten Arbeiten. Warum? Denn Fürbitte wird meistens von anderen nicht gesehen, wenn wir für andere beten. Ich kenne Menschen, die Christen, die beten jeden Tag, haben so lange Liste. Und vieles, was Aktuelles geschieht, auch in der Politik, in der Weltpolitik. Wenn du Fürbitter wirst, kommst du nicht unbedingt auf das große Treppchen. Bekommst du keine große Bewunderung. Aber wenn eine Gemeinde keine Fürbitter mehr hat, die im Stillen, im Hintergrund es tun, dann wird sie krank. Dann wird sie lau. Und was macht Jesus mit so einer Gemeinde? Es wird ihm übel. Er spuckt sie aus. So wie den Einzelnen er ausspuckt, wie wir das gerade gehört haben. Dann gehen die Lichter aus. Das Geheimnis einer blühenden und wachsenden Gemeinde ist der Geist des Gebetes, der über die ganze Gemeinde ausgegossen ist. Das ist es. Das ist der Motorraum einer Gemeinde, so wie einem großen Schiff. Ja? Wenn da nichts läuft, läuft gar nichts mit dem Schiff. Da kann man da lange bleiben in einem Hafen. Oder treiben auf hoher See. Motorraum einer Gemeinde ist Beten. Es geht darum, dass es Männer und Frauen gibt, die sich bereit erklären und sagen, Herr, ich will die Verbindung schaffen zwischen der Not der Menschen und dir. Ich fühle mich berufen, für andere zu beten. Sie rechnen damit vielleicht. Und selbst wenn sie nicht damit rechnen, ich will für andere und für die Not in der Gemeinde, in der Stadt, in der Welt beten. Und diese Welt braucht viele Fürbitte. Fünf Lehre, wie wir beten können. Ich möchte beten und im Anschluss daran werden wir ein kurzes Video mit einem Lied sehen und auch hören. Und wenn es dir danach ist, kannst du in dieser Zeit auch eine Kerze anzünden oder Gott darum bitten, dass er dich mit dem Geist des Gebetes erfüllt. Himmlischer Vater, danke, wie diese fünf Lehrer, die uns lehren zu beten. Herr Jesus Christus, du lehrst mich zu beten. Vielen Dank für dein Beispiel und vielen Dank für die vielen Vorbilder in der Bibel und im Leben. Herr, ich will mir diese Vorbilder immer wieder anschauen und das abschauen, was sie in die Nähe zu dir gebracht hat. Auch die Verheißungen lehren uns beten. Das ist eine Schatztruhe, deine Schatztruhe. Herr, und wenn du mir eine Not gibst, dann willst du mich auch lehren zu beten. Herr, ich hoffe, dass mich jede Not auch zum Beten treibt. Und Herr, schenke, dass ich die Hinweise des Heiligen Geistes auch wahrnehme, der mir sagt, ich will in deinem Herzen wohnen. Ich will diese Kraft sein, die du nicht aus dieselbe hast. Herr, du sagst uns, dass Gebet eine ungeheure Kraft ist. Und wir nutzen sie viel zu wenig. Darum diese unsere Bitte an dich. Herr, lehre uns beten, immer wieder, persönlich, in der Stille, mit anderen Christen, laut oder leise. Amen.
Ja, wie's mir geht. Danken und loben, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen. Die Welt mit seinen Augen sehen. In der Stille angekommen, leg ich meine Masken ab und ich sage Gott ganz ehrlich, was ich auf dem Herzen habe. In der Stille angekommen, schrei ich meine Angst heraus, was mich quält und mir den Mut nimmt, all das schütte ich vor Gott aus. Danken und loben, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen. Dankbar, was Gott gibt. Ich darf zu ihm Vater sagen, weil er mich unendlich liebt. Danken und loben, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, Fragen verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen Augen. danken und loben, beten und flehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit offenen Augen sehen, reden, hören, fragen, verstehen, Zeit mit Gott verbringen, die Welt mit seinen
Genau dazu möchte ich euch jetzt einladen, und zwar zu einer Gebetsgemeinschaft. Wir werden sie dann alle zusammen abschließen.